willkommen zu unserem Büchermontag. Am Mikrofon ist Knut Kortzen und wie Sie sicherlich mitbekommen haben, sind gerade Land auf, Land ab Zauberberg Jubiläumsfestspiele. So auch bei uns. Wir reden gleich mit Heinz Strunk über seinen famosen neuen Roman Zauberberg 2. Und Norman Ohler ist uns aus Berlin zugeschaltet, der eine überaus aufschlussreiche Geschichte des Zauberbergs vorlegt, in der es nicht nur um Thomas Mann und seinen Jahrhundertroman geht. Der Zauberberg, die ganze Geschichte. Und eine Anmerkung vorab kann ich mir nicht verkneifen. Norman Ohler datiert den Erscheinungstag des Zauberbergs auf den 24. November 1924. Viele Feuilletons haben den 20. November als Stichtag bereits gewählt. Der S. Fischer Verlag sowie die Thomas-Mann-Gesellschaft behaupten, der Zauberberg sei am 28. November 1924 erschienen. Was bitte stimmt nun? Welches Datum ist korrekt? Wir versuchen das im Gespräch mit Norman Ohler zu klären.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Das hier ist Carla Thomas mit Soul aus dem Jahr 1969. I play for keeps. Sie hören Bayern 2. Heute geht es schwerpunktmäßig um das große Zauberberg-Jubiläum und pünktlich zum 100. Geburtstag dieses Romans legt der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk einen Roman des Titels Zauberberg 2 vor. Und wer die Romane und Erzählungen von Heinz Strunk kennt, ob nun Der goldene Handschuh, Es ist immer so schön mit dir oder Ein Sommer in Niendorf, der ahnt, dass Heinz Strunk auch in seinem neuen Roman die groteske Tragikomik, die sein Werk seit jeher auszeichnet, auch diesmal nicht zu kurz kommen lässt. Ich freue mich sehr, dass Sie mir aus Hamburg zugeschaltet sind. Hallo, Herr Strunk.
Guten Tag, Herr Kortzen.
Was für ein anmaßender Sequel-artiger Titel, Zauberberg 2, habe ich mir gedacht. Und dann auch noch diese Terminator-artige Typografie auf dem Cover. Was ist das jetzt? Die Zerstörung eines Klassikers oder seine konsequente Weitererzählung in der Gegenwart?
Nein, es versteht sich selbstverständlich als Hommage. Die Idee mit dem Zauberberg 2, also diesem literarischen Monument an serielle 2, einfach frech hintanzustellen, die hatte ich vor vielen Jahren schon und tatsächlich flammte auch gleichzeitig die Vorstellung auf, dass ich das in dieser Arnold Schwarzenegger-Typografie machen wollte. Und dann lag diese Idee erstmal lange, lange Zeit in meiner Ideensammlung. Immer wenn ich reinguckte, dachte ich, das ist ja irgendwie, ist das, habe ich da was gespürt. Aber erst als ich vor 3 Jahren darauf hingewiesen wurde, dass der Zauberberg nun 2024 sein 100-jähriges feiert, habe ich mich an die Arbeit gemacht, mich in ein Sanatorium begeben, als Selbstheiler, ähnlich wie Thomas Mann das gemacht hat. Ich 10 Tage, Thomas Mann 3 Wochen. Und dann habe ich mit der Arbeit begonnen.
Sie hatten 2022 einen riesigen Erfolg mit Ihrer modernen Version von Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig. Ihr Buch Ein Sommer in Niendorf brachte Ihnen auch großes Lob von Thomas Mann Fachleuten ein. Jetzt sind Sie 2024 schon wieder in den Spuren Thomas Manns unterwegs. Was bedeutet Ihnen dieser Autor?
Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich würde fast dazu neigen, zu behaupten, dass es ein bisschen Zufall auch ist. Also das Sommer in Niendorf Parallelen zu Tod in Venedig hat, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich habe Tod in Venedig vor 30 Jahren gelesen und konnte mich nur noch schemenhaft daran erinnern. Es hat mich dann natürlich gefreut, dass da Parallelen gezogen werden konnten. Und jetzt ist es so, dass für mich am komischsten bei Thomas Mann sind die Tagebücher. Denn wie gesagt, Tod in Venedig, die Erzählung auch, weil die, ich komme ja von der kurzen Form, das liegt mir und finde das auch irgendwie angenehmer und zeitgemäßer, als sich durch Blauwale zu wälzen. Und jetzt habe ich aber auch wieder bei dem Buch den Segen der deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft erhalten, was mich sehr freut. Und den Spießern, die reflexhaft auf meines Zauberwerk 2 mit Empörung reagieren, so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt.
Wir reden gleich über die Geschichte selbst. Vorher vielleicht noch diese Frage. Sie sind Heinz Strunk natürlich seit 20 Jahren, mittlerweile seit Fleisch ist mein Gemüse 2004, ein Autor eigenen Rechts. Aber Sie machen keinen Hehl daraus, dass eines Ihrer großen Vorbilder Botho Strauß ist. Und der bald 80-jährige Strauß hat in seinem autobiografischen Büchlein Herkunft mal erzählt, dass für seinen Vater Thomas Mann ein, Zitat, Stimmungsverwandter in der Betrachtung geschichtlichen Lebens gewesen sei. Ich mag das Wort Stimmungsverwandter. Fühlen Sie sich, Thomas Mann, auch stimmungsverwandt?
Ja, tatsächlich gibt es da, ich würde mal so sagen, es gibt ein Kapitel, das vorletzte Kapitel meines Buches heißt Kirgisenträume. Es ist eine Montage aus 150 Originalzitaten aus dem Zauberberg. Und da sieht man einerseits, wie sehr sich doch die Sprache von Thomas Mann von meiner unterscheidet, spürt aber eine, wie ich finde, innere Verwandtschaft. Und in vielerlei Belangen fühle ich mich Thomas Mann durchaus verwandt oder nah, auch in der manchmal sehr genauen und manchmal etwas ätzenden Beschreibung seines Personals, seiner Figuren. Mir macht das ja auch Spaß, ich habe das ja zu einer gewissen sportlichen Disziplin geradezu erhoben. Und das findet sich bei Thomas Mann auch wieder. Und jetzt auf die vielen parallelen Referenzen hinzuweisen, würde, glaube ich, den Rahmen jetzt sprengen. Aber es gibt sie durchaus.
Und bei Kirgisenträume denkt man natürlich sofort an die kirgisenäugige Klavdia Schoscha aus dem Original von Thomas Mann. Hans Castorp ist zu Beginn des Zauberbergs 22 Jahre alt, kommt aus Hamburg und ist Ingenieur. Ihr Hans Castorp heißt Jonas Heidbrink, stammt aus Neumünster, ist 36 Jahre alt und so etwas wie ein Startup-Klitschen-Betreiber und er fährt nicht in die Berge, sondern er bleibt in jenem Flachland, aus dem er letzten Endes kommt. Er wechselt nur das Bundesland und fährt von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern, um dort ein Sanatorium aufzusuchen. Gibt es für dieses Sanatorium, dieses schlossartige, im Sumpf gelegene Anwesen, wie Sie es schildern, ein reales Vorbild?
Nee, gibt es nicht. Also wie gesagt, ich war in einem Sanatorium, das hat aber mit dem nicht so sonderlich viel gemein. Bei der Komposition dieses Buches ging es sehr, sehr darum, einerseits mich von dem Original abzugrenzen. Also zum Beispiel, mein Sanatorium ist keine Lungenklinik, abgesehen davon, dass es keine Lungenklinik mehr gibt 2024. Denn sollte es auf keinen Fall im Gebirge spielen, es sollte auf keinen Fall ein Schneesturm drin vorkommen und auch keine Claudia Clochard. Und darüber hinaus gibt es aber sehr, sehr viele Parallelen, die werden aber nur den Kenner, wirklich intimen Kenner des Zauberbergs von Thomas Mann, wird das auffallen. Deswegen darauf jetzt großartig hinzuweisen, ist, glaube ich, unpassend.
Für Ihren Romanhelden Jonas Heidbrink ist das Sanatorium Knast und Safe Space zugleich, finde ich. Er sieht da neue Patienten einfahren, aber er sieht das auch als eine Art Schutzraum gegen die widrige Außenwelt an, mit der er gar nicht mehr so viel zu tun haben möchte. Die verordnete Ereignislosigkeit, die beruhigt ihn geradezu in diesem Sanatorium. Das hat mich an Madame Chauchats Satz aus dem Originalzauberberg erinnert. Ihr Deutschen mögt die Ordnung mehr als die Freiheit. In dem Sinne ist Jonas Heidbrink schon hoffnungslos deutsch, oder?
Das mag wohl sein. Die Zeit spielt ja sowohl bei Thomas Mann als auch bei mir eine große Rolle. Mein Protagonist bleibt ein Jahr, der Hans Castorf 7. Und bei Thomas Mann heißt es, Zeit wird zu ausdehnungsloser Gegenwart. Und natürlich ist das Zeitmaß in einem Sanatorium mit den immer gleichen Abläufen und Routinen ein gänzlich anderes, als wir es im Alltag gewohnt sind mit der Arbeit, dem Stress und so weiter, den ganzen Dingen. Und deswegen ist gerade die Beobachtung der Zeit und wie man Zeit empfindet eine ganz wichtige auch in meinem Buch.
Warum lässt sich Jonas Heidbrink im Sanatorium überhaupt behandeln? Was fehlt ihm?
Ich will es mal so sagen, um das abgegriffene Wort Depression zu vermeiden, leidet er unter, vielleicht schon seit Kindheit an, unter, ich nenne es mal, seelische Verwerfungen. Mal schwerer, mal leichter. Und es ist auf jeden Fall, der Leidensdruck ist jetzt so unerträglich geworden, dass er das Problem proaktiv, wie man heute sagt, angehen will und sich deshalb eben als Selbstzahler in ein psychosomatisches Sanatorium begibt.
Sie haben es gerade schon erwähnt, ursprünglich will er natürlich nur 4 Wochen bleiben, aber er bleibt viel, viel länger, wird zum Langzeit-Open-End, mal sehen, was so alles noch kommt, Patient. Er sitzt allein am Sechsertisch im Speisesaal, so ein richtiger Klinik-Schrat- und Grübelmensch. Er muss jeden Tag seine Vitalwerte checken lassen, geht zu diversen Therapiestunden, die Sie herrlich komisch schildern, genauso wie das gemeinsame Essen. Mir ist in dem Zusammenhang der nervig laute Obstverzehr, der von Ihnen sogenannte Beißschall des Krachbirnigen, sehr gut in Erinnerung. Ja. Man muss bei aller Tragik auch immer wieder sehr lachen bei der Lektüre, oder?
Ja, das ist tatsächlich, zeichnet vielleicht meine Bücher auch im Unterschied zu vielen Büchern der deutschen Gegenwartsliteratur, die sich ja nicht gerade durch Humor hervortun, aus, dass ich versuche, zum einen immer eine ironische Distanz zu behalten. Das ist ja auch ein bisschen bei mir Überlebenstaktik geworden. Also viele der Probleme, wie man sich denken kann, die Jonas Heidbrink da im Buch schildert, sind natürlich meinen sehr ähnlich. Und also ironische Distanz ist wichtig und darüber hinaus auch mein Versuch, ich komme ja auch aus dem Humoristischen durchaus, da irgendwie trotz allen Leidens und aller Schwere das so unterhaltsam wie möglich zu gestalten.
Nun wird mancher mit einem Thomas-Mann-Wort sagen, das sei doch Gejökel oder Sozialsarkasmus, hat es der Spiegel gerade genannt. Ist es das?
Ja, also wie das Wort, ich weiß gar nicht, das Wort Sozialsarkasmus war mir bis dahin noch gar nicht geläufig. Vielleicht ein Neologismus oder eine Kreation des Spiegelredakteurs. Ich habe es auch gelesen, aber weiß nicht, was es bedeuten soll.
Es gibt ja durchaus auch die ernsten Passagen in Ihrem Roman Zauberberg 2, Heinz
Strunk. Ja, ich würde sogar sagen, dass die überwiegen.
Ja, und ich finde gerade mit der traurigen Geschichte des sich bewusst todqualmenden und saufenden Klaus Wimmer, der sich auf seine späten Tage hin mit Jonas Heidbrink noch anfreundet, gerade mit dieser Geschichte illustrieren Sie ja einen Satz Hans Castorp aus dem Original Zauberberg geradezu mustergültig. Castorp sagt mal zu Madame Chauchat, zum Leben gibt es 2 Wege. Der eine ist der gewöhnliche, direkte und brave. Der andere ist schlimm, er führt über den Tod. Und das ist der geniale Weg. Der sich zu Tode trinkende und rauchende Klaus Wimmer wählt diesen Weg, oder?
Das kann man so sagen, wobei es ja gar nicht unbedingt seine Absicht war, sich zu Tode zu saufen. Er hat eine Flasche Wodka in die Klinik geschummelt, die er nun zu seinem 80. Geburtstag mehr oder weniger komplett leert. Das führt zu einer schweren Alkoholvergiftung, Schlaganfall und so kommt er wahrscheinlich zu Tode, obwohl das auch offen bleibt. Im Übrigen auch, das ist mir, war mir ganz wichtig, das fand ich eine sehr schöne Parallele. Der Schluss nämlich, Hans Castorf geht in den ersten Tagen im Wirren des Ersten Weltkriegs unter, verloren, wahrscheinlich tot. Und Hans Castorf verliert sich in den unendlichen Weiten, schwimmt in den unendlichen Weiten des Stettiner Hafs und geht dort auch verloren.
Sie meinen jetzt Jonas Heidbrink?
Jonas Heidbrink, ja, sorry.
Das vorletzte Kapitel im Original Zauberberg heißt Die große Gereiztheit. So eine gereizte Stimmung liegt durchaus ja auch über Ihrem Romanpersonal, wie bei unserer Gesellschaft allgemein. Ist der Zauberberg darin zeitlos aktuell?
Das kann man sagen, ja. Also bei mir ist diese Gereiztheit ja, der Zauberberg ist ja, meins ja, mein Buch ist ja auch relativ ereignislos, aber deswegen habe ich versucht, am Ende da ein bisschen Schwung reinzubringen. Der Grund, warum Jonas Heidbring überhaupt die Klinik verlässt und nicht wie Hans Castorf da möglicherweise auch 7 Jahre bleibt, ist, dass die Klinik aus wirtschaftlichen Gründen pleite geht und er die Klinik verlassen muss. Am Ende verschwinden 2 Patienten spurlos und da kommt nochmal so ein bisschen eine Art Thriller-Krimi-Atmosphäre auf. Und entsprechend ist die Stimmung in meinem Sanatorium schwankt zwischen Resignation, Verzweiflung und Gereiztheit.
Das sagt Heinz Strunk. Sein großartiger neuer Roman Zauberberg 2 erscheint am Donnerstag dieser Woche für 25 Euro bei Rowohlt. Heinz Strunk, tausend Dank für das Gespräch.
Prima, vielen Dank.
Sie hören Bayern 2 und das hier ist der ältere Bruder von Billie Eilish, Phineas, mit einem neuen Titel seines zweiten Albums, Cleats. It's a little touch and go. You could be the crutch that she holds. Got herself a sprained ankle. If you know. Bad things always come in threes. When you broke your thumb, you lost your keys. She plays for a different team, scraping her knees. But it's all the same. When she stands. On the new teacher, wave as soon as you see her from the bleachers. Phineas auf Bayern 2 und wir widmen uns weiterhin dem großen Jubiläum dieser Tage, 100 Jahre Thomas Manns Der Zauberberg, und über dieses Thema hat auch der Berliner Schriftsteller Norman Ohler ein Buch geschrieben, Der Zauberberg, die ganze Geschichte, so heißt es. Und da wir Leitungsprobleme zum ARD-Hauptstadtstudio haben, ist uns Norman Ohler jetzt dankenswerterweise telefonisch verbunden. Grüß Gott, Herr Ohler, nochmal.
Ja, guten Tag.
Sie wollten 2023 im vergangenen Jahr ursprünglich mit Ihrer Tochter zum Skifahren nach Davos fahren, aber die Sache hat sich ein wenig anders entwickelt. Zum Skifahren mit Ihrer Tochter, Ihrer 14-Jährigen, sind Sie eigentlich gar nicht richtig gekommen in Davos. Zu interessant war das, was Sie da alles vor Ort recherchieren konnten, oder?
Ja, das war etwas ein absurder Urlaub, weil ich plötzlich feststellte, dass ja genau dort, wo wir wohnten, auch der Zauberberg von Thomas Mann spielte. Und das hat mich dann plötzlich mehr interessiert, als die Pisten hinabzufahren. Meine Tochter war ohnehin in der Skischule und ich ging dann in die Archive in Davos, um sozusagen die Geschichte hinter dem Zauberberg zu recherchieren.
Sie sagen in Ihrem Buch zu Ihrer Tochter mal, Thomas Manns Buch sei an manchen Stellen so unfassbar gut geschrieben, dass es sie immer wieder auch zum Lachen gebracht hat. Auf der Rückseite Ihres Buches findet sich allerdings ein Satz Ihres rauflustigen Kollegen Maxim Biller, der lautet, wenn jemand das Denkmal Thomas Mann stürzen kann, dann ist es Norman Ohler. Wollten Sie Thomas Mann vom Sockel stürzen?
Ich will eigentlich niemanden vom Sockel stürzen, wobei jetzt natürlich eine interessante Frage, sollte überhaupt jemand auf dem Sockel stehen? Also der Sockel von Thomas Mann ist schon recht hoch. Ich finde es interessant, sich dann tatsächlich mal mit dem Werk auseinanderzusetzen, auch mit der Entstehungsgeschichte des Werkes. Vorhin hieß es ja, Thomas Mann sei dann auch da gewesen, auch als Patient da gewesen. Das ist nicht ganz richtig. Er war eigentlich nur dort gewesen, um seine Frau zu besuchen, die dort Patientin war. Und im Grunde kommt von Katja Mann ganz viel, was im Mannschen Zauberberg drinsteht, weil sie war monatelang dort im Sanatorium und hat eben alles haarklein berichtet. Er hat sich dafür nie bei ihr bedankt. Das sind so Vignetten. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon vom Sockel stoßen ist, wenn man Thomas Mann etwas genauer beleuchtet, aber es ist schon sehr interessant, sich mit ihm als dem großen Kollegen, dem Großvaterkollegen auseinanderzusetzen.
Ja, darüber reden wir gleich, über Katja Manns Rolle. Aber davor würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen, bevor Davos zum berühmten Mekka der Schwindsüchtigen wurde, wo die Tuberkulosekranken zum Ziele der Heilung hinpilgerten, war es, und damit setzt Ihr Buch ja ein bettelarmes Bergkaff im Landwassertal, das das große Glück hatte, dass Mitte des 19. Jahrhunderts ein deutscher Revolutionär und Mediziner dorthin floh und sich in Davos als Landarzt niederließ. Alexander Spengler hieß dieser Mann. Ohne ihn wäre die Geschichte von Davos mutmaßlich anders verlaufen. Was hat er gemacht?
Ja, ohne ihn würden wir Davos wahrscheinlich überhaupt nicht kennen. Ich habe mich halt gefragt, ob Davos schon immer so reich war und so bekannt war. Natürlich war das nicht der Fall. Als Spengler da ankam, gab es zum Beispiel noch einen waschechten Kindersklavenhändler, der ist jedes Jahr im Frühling gekommen und hat die armen Schweizer Kinder aus diesem bettelarmen Kaff Davos mitgenommen und hat sie auf den Kindersklavenmarkt von Ravensburg gebracht. Und dort wurden sie dann an wohlhabendere deutsche Bauern quasi verkauft, mussten dann die Saison über auf dem Feld arbeiten. Dieser Spengler, der hatte dann irgendwann Mitleid mit den Leuten von Davos. Die haben ihm ja Asyl geboten. Er war in Deutschland, wurde nach ihm gefahndet, weil er in der 1848er Revolution beteiligt war. Und er hat dann irgendwann festgestellt, dass diese armen Leute dennoch sehr gesund sind und dass dort in Davos, obwohl die Tuberkulose damals quasi die Pandemie der damaligen Gegenwart war und sehr viele Leute an der Tuberkulose gestorben sind, dort in Davos eben niemand an der Tuberkulose erkrankte. Und er stellte dann die Theorie auf, dass das Klima dort eben heilsam sei. Das wurde allerdings nie bewiesen. Also es wurde jahrzehntelang versucht, auch von einem Institut, das Davos dann extra gegründet hat, herauszufinden oder zu beweisen, dass tatsächlich das Klima dort heilsame Effekte hat. Das konnte aber nie bewiesen werden. Das blieb eine Fiktion. Und dennoch, weil die Fiktion interessant war, weil eben Leute die Krankheit hatten und sich nicht zu helfen wussten, kamen immer mehr nach Davos und haben sich dann dort hingelegt und haben gutes Essen aus den Bergen gegessen, die Milch getrunken. Und tatsächlich wurden dann gewisse Heilerfolge erzielt und darauf baute sich dann so dieser Mythos auf, dass man eigentlich nur nach Davos fahren muss, um sich von der Schwindsucht, also der Tuberkulose, zu heilen. Das ist aber im Grunde immer ein Mythos geblieben, aber ein Mythos, der funktioniert hat.
weshalb Sie ja Davos dann auch als den Ort der Fiktion schlechthin charakterisieren in Ihrem Buch. Im Zuge der Belle Epoque und des wirtschaftlichen Aufschwungs durch die industrielle Revolution wurde Davos dann zum Anlaufpunkt begüterter Patientinnen und Patienten. Und es war ein recht munteres, ja freizügiges Treiben in diesem schnell bumsvollen Weltkurort. Sexuell, aber auch was den Alkoholkonsum anbetraf. Es wurde wahnsinnig viel Veltliner getrunken und miteinander ins Bett gestiegen.
Ja, also Thomas Mann schreibt ja darüber, dass die Leute nur noch die Temperatur auf dem Fieberthermometer im Kopf hatten und den nächsten Flirt. Es war schon so, dass das Davos nicht so ganz ernst genommen werden konnte, weil im Grunde war das kein medizinischer Ort, also kein Ort, wo man eigentlich hinging und dann wirklich sich kurierte mit der Hilfe von medizinischen Mitteln, sondern es war einfach ein Ort, wo man hinging, um sich sozusagen zu entspannen und dadurch durch ein schöneres Leben, ein angenehmeres Dasein dort, die Tuberkulose, die in der Lunge saß, irgendwie zu bekämpfen. Gleichzeitig war es auch ein Fluchtort für Menschen, die aufgrund der sozialen Verhältnisse damals sozusagen keinen Urlaub machen konnten. Also die Frau von Thomas Mann, die hatte eigentlich Burnout. Die war unzufrieden in der Ehe mit Thomas Mann. Thomas Mann war damals nicht sonderlich erfolgreich. Also er war so einigermaßen, galt er als ein Schriftsteller, auf den man achten muss. Aber er war noch längst nicht das Denkmal Thomas Mann. Sie wollte einfach raus aus der Ehe, eine Auszeit nehmen und dann deswegen ging sie zum Beispiel, ließ sie sich einweisen ins Sanatorium, obwohl sie gar keine Lungenkrankheit hatte.
Katja Mann nannte die Sanatorien in jedem Fall eine einzige Ansammlung von, Zitat, Lustschlösschen. Und Sie haben es schon erwähnt, Herr Ohler, Katja Mann machte dort nicht nur Liegekuren in der Höhen, sondern sie war auch die entscheidende Zuträgerin von detaillierten Informationen aus dem Inneren dieses Sanatoriums. Sie hielt ihren Mann Thomas nämlich postalisch über alles auf dem Laufenden. Katja Mann hat selbst mal später geschrieben, es wäre für Germanisten ein gefundenes Fressen, diese Briefe mit dem Zauberberg, dem Roman, zu vergleichen. Kommt ihr da regelrecht eine Co-Autorinnenrolle zu?
Diese Briefe sind leider verschollen. Ich weiß nicht genau, warum. Also Thomas Mann hat ja auch viel selbst vernichtet, als er dann endlich in Kalifornien war und zum Beispiel Tagebücher dann endlich bei ihm ankamen. Ich weiß nicht, ob er auch Briefe vernichtet hat. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er die Briefe vernichtet hat, aus denen dann hervorging, dass eigentlich Katja Mann einen Großteil des Zauberwerks mitbestritten hat. Aber ich finde es schon auffällig, dass bei seinem Princeton-Vortrag, das ist so der Standardvortrag von Mann selbst zum Zauberberg, er seine Frau mit keinem Wort erwähnt, nur sagt, dass er selbst mal 3 Wochen da war und dass alles, was er da in diesen 3 Wochen erlebt hat, hinreichend war, um diesen Roman zu schreiben. Das ist absolut falsch. Die 3 Wochen waren nicht hinreichend. Hinreichend waren tatsächlich die vielen Briefe und die Erzählungen von Katja, die er weitig genutzt hat. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das macht jeder Schriftsteller. Aber heutzutage dankt man dann den Quellen. Vielleicht war das damals aufgrund einer noch patriarchaleren Gesellschaftsform, als wir sie heute haben, nicht so Usus, aber mir ist das schon aufgefallen.
Bei der Rollenverteilung zwischen Katja und Thomas Mann in der Ehe schreiben Sie sehr schön von einer, Zitat, Interessengemeinschaft zur Förderung des Schriftstellers Thomas Mann. Alles klassisch patriarchal, auf den Zauberer zentriert, heutzutage unvorstellbar. Meine Lieblingsgeschichte in Ihrem Zauberbergbuch, Herr Ohler, ist die vom Dichter Klabund alias Alfred Henschke, der selbst tuberkulosekrank in Davos gestorben ist, 1928, nachdem er diesen Bergort zuvor als Protest Versammlung Sterbender gegen den Tod charakterisiert hatte. Und dieser Klabund hat interessanterweise 1917 einen kleinen Roman namens Die Krankheit veröffentlicht, in dem es um einen 7-jährigen Sanatoriumsaufenthalt in Davos geht, um eine schöne, todkranke Russin. Es gibt auch eine Szene darin, die an das Walpurgisnacht-Kapitel erinnert. Das sind auffällig viele Parallelen. Hat Thomas Mann bei Klabund da schlicht abgekupfert?
Na, als ich dann in der Dokumentationsbibliothek Davos war und wirklich recherchiert habe, wann genau Thomas Mann wo war und dann auch eben auf Klabund gestoßen bin, den ich ebenfalls sehr interessant finde, da stellte sich mir natürlich die Frage, was Thomas Mann von Klabund abgekupfert hat. Denn wenn ein Schriftsteller ein Buch schreibt über einen Ort und es kurz vorher ein anderes Buch gab, eine eines anderen Schriftstellers. Und Zabun war damals sehr bekannt in Deutschland. Er galt als der arbeitsreichste oder der einer der produktivsten Schriftsteller der 20er Jahre. Also man muss davon ausgehen, dass Thomas Mann dieses Buch von Klabund, Die Krankheit, kannte, zumal Klabund auch befreundet war mit Thomasens Bruder Heinrich. Dann ist natürlich weiterhin interessant, warum gibt Thomas Mann das nicht an? Also heutzutage würde man vielleicht im Dank eines Romans würde man dann schreiben, ja, ich habe mir auch Die Krankheit von Kollege Klabund durchgelesen und die war auch toll, da habe ich auch viel draus gelernt. Das alles macht halt Thomas Mann nicht. Könnte man natürlich jetzt noch irgendwie misstrauischer gegenüber Thomas Mann werden. Ich geriet fast in einen Streit mit einem Thomas Mann-Experten, der dann meinte, nein, das kann man so nicht sagen. Es ist vollkommen unklar, ob Thomas Mann Die Krankheit von Klabund gelesen hat. Für mich ist es eigentlich nicht unklar. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass er es nicht getan hat. Ich habe dann versucht, im Thomas Mann-Archiv in Zürich rauszufinden, ob es da Beweise gibt, dass Thomas Mann genau, als er am Zauberwerk schrieb, eben auch Die Krankheit gelesen hat. Die waren nicht zu finden, obwohl Thomas Mann immer so notiert, welche Bücher er konsultiert hat. Die Krankheit ist nicht darunter. Also vielleicht ist auch alles Zufall. Vielleicht hatte er genau wie Klabund die Idee, dass jemand 7 Jahre im Sanatorium bleibt. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Und das ist natürlich ein weiterer Stoß gegen das Denkmal Thomas Mann auf seinem Sockel.
Über das erfolgreiche Attentat auf einen hochrangigen Alpennazi, einen Superspreader des Rassenhasses, wie Sie ihn nennen, in Davos, über die Erschießung Wilhelm Gustloffs, nämlich 1936 in Davos, durch den mutigen Juden David Frankfurter, dem bis heute in Davos kein Denkmal gewidmet wird, können wir jetzt leider nicht mehr reden, Herr Ohler. Aber unser Gespräch soll ja auch durchaus zum Kauf Ihres Buches animieren, denn Der Zauberberg, die ganze Geschichte, ist eine ganz klare Empfehlung meinerseits. Erschienen ist das Buch von Norman Ohler bei Diogenes für 25 €. Und Herr Ohler, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ich danke ebenfalls. Schönen Tag noch.
Sie hören Bayern 2. Die Schriftstellerin Anna-Katharina Hahn stammt aus Stuttgart und lebt auch dort. Und immer wieder siedelt sie ihre Romane auch dort an. So zum Beispiel ihren großartigen Roman Am Schwarzen Berg von 2012. Für ihr neuestes Buch, Der Chor, hat sie einen Stuttgarter Frauenchor erfunden, den es so nicht gibt, obwohl das Konzept ganz charmant ist. Bei den Kantarinen darf nämlich jede mitsingen, egal wie gut sie singt. Und es werden ausschließlich die Lieblingslieder der Teilnehmerinnen gesungen, was zu einer wilden Mischung führt. Anna-Katharina Hahn hat sogar auf Spotify eine Playlist erstellt, auf der sich Mehr Stern, ich dich grüße, neben Marmorstein und Eisenbricht finden lässt. Laura Freisberg ist bei mir im Studio. Sie hat Der Chor gelesen. Laura, ein Frauenchor in Stuttgart, in der Zeit kurz nach der Corona-Pandemie. Das klingt nach einem sehr alltäglichen Setting. Was für eine Geschichte erzählt Anna-Katharina Hahn da?
Ja, der Zeitpunkt ist Frühjahr 2022, kurz nach dem Lockdown. Eine Zeit, wo alle sozusagen Gemeinschaft, dieses Zusammenkommen wieder neu lernen mussten. Und ihre Geschichte handelt von 5 Protagonistinnen, die alle eine ganz unterschiedliche Herkunft haben. Das Verbindende ist eben die Lust am Singen. Und bei den Kantarinen treffen wirklich die verschiedensten Frauen aufeinander. Also Gutverdienerinnen, Mitte 50, Seniorinnen. Und eines Tages steht da sogar ein ganz junges Mädchen im Probenraum und mit ihrer Ankunft setzt die Geschichte ein.
Und was ist das Besondere an diesem jungen Mädchen?
Erstmal nicht so viel. Also die wirkt ganz unscheinbar und sie wird aus Sicht von Alice beschrieben. Alice ist eine von diesen Mitfünfzigerinnen, Businessfrau. Und Alice erinnert dieses Mädchen an ein verschüchtertes Kaninchen. Und wenn wir jetzt Alice und Kaninchen hören, dann merken wir schon, aha, ist das vielleicht Zufall oder nein, das ist natürlich Absicht, weil dieses Kaninchenmädchen entführt Alice sozusagen in eine wilde, aufregende Welt.
Also spielt die Autorin Anna-Katharina Hahn hier mit literarischen Vorbildern, wie zum Beispiel Alice im Wunderland von Lewis Carroll?
Definitiv. Und ich glaube, es sind sogar noch mehr Anspielungen auch aus der Romantik und so weiter drin, die man gar nicht unbedingt beim Lesen sofort bemerkt. Also es ist mal von einer Genazino-Treppe auch die Rede, die gibt es aber wohl so in Stuttgart gar nicht. Aber das ist so ein Spiel, da kann man recherchieren und drauf einsteigen. Man kann das Buch aber auch ganz einfach lesen, ohne darauf groß einzugehen. Das Zentrale in den Geschichten, muss man fast sagen, von Der Chor sind nämlich die Beziehungen zwischen den Frauen und diese ganz unterschiedlichen Frauenfreundschaften.
Wie zum Beispiel gestalten die sich?
Also es sind ja, wie auf dem Cover auch zu sehen, 5 Frauen. eben Alice, Mitte 50, Personalerin, immer total gut angezogen, beruflich sehr erfolgreich. Ihre ehemals beste Freundin Marie, die ist genauso alt, aber halt so das Gegenteil, chaotisch und eher künstlerisch. Und mit der ist sie aus einem heftigen Grund zerstritten, der aber die ganze Zeit nicht so richtig verraten wird. Dann gibt es eine ältere, elegante Dame, so mit Seidenschal und sehr distinguiert. Und die jüngeren Frauen, also die Mitte 50-Jährigen, die bemühen sich so ganz liebevoll um sie. Fast wie so Töchter, die um die Aufmerksamkeit der Mutter konkurrieren. Und dann gibt es eben wiederum Cora, etwas jünger als die beiden Freundinnen. Alleinerziehende aus prekären Verhältnissen mit eher schwierigem Sohn auch. Und die bekommt halt von den anderen überhaupt keine Unterstützung. Die wird eher so geduldet. Und dann eben noch das junge Mädchen Sophie, die an ein Kaninchen erinnert und in die sich Alice auch fast so ein bisschen verguckt.
Also eine Liebesgeschichte?
Jein. Das wird die ganze Zeit nicht so richtig klar, ob das jetzt mütterliche Gefühle sind, wenn sie ihr ihren Wintermantel mitgibt, oder ob das doch eine erotische Anziehung ist, wenn sie so sehr genau beobachtet, wie das Mädchen aussieht und sich bewegt und... Vielleicht ist Sophie auch einfach eine Projektionsfläche. Also es wird eigentlich im ganzen Roman nicht so eindeutig aufgelöst. Und das Verbindende ist, dass alle Figuren etwas zu verbergen haben. Manchmal sogar vor sich selbst. Und manches halt dann anders ist, als es scheint. Also es gibt ein Beispiel. Diese Sophie, die wohnt zur Zwischenmiete in einer Wohnung, wo ganz viele Mäuse und Vögel, Finken sind. Und diese sich liebevollst kümmert und die immer füttert. Und Alice wird irgendwann später herausfinden, dass diese Tiere eigentlich nur Futtertiere für was anderes sind, was hinter einer Tür gut verschlossen ist. Da steht sogar noch ein Sofa davor. Und das ist echt so eine der unheimlichsten Szenen im ganzen Roman, weil das so zeigt, ja, das, was hier gehegt und gepflegt wird, ist eigentlich nur Futter für was ganz Abgründiges.
Okay, ich nehme mit, ein Roman, der unterschiedliche Frauenfreundschaften beschreibt. Was ist da kurz gesagt denn eigentlich der Plot?
Es sind mehrere Plotlinien, also die Freundschaft, die an etwas zerbrochen ist, was ganz lange unklar ist, diese scheinbare Verliebtheit. Also im Grunde ist es so ein Netz aus Geschichten und ich kann jetzt gar nicht so viel verraten. Aber eine stirbt, eine entdeckt, dass sie betrogen wird, eine taucht unter, eine muss in psychologische Behandlung. Also bei allen wird das Leben ziemlich durcheinander gewirbelt und ein großes Thema ist Ehrlichkeit im Miteinander, aber auch vor sich selbst. Und Status ist immer wieder ein Thema. Ein Beispiel, Alice, also diese erfolgreiche Businessfrau, aus deren Sicht die meiste Zeit erzählt wird, bei der kommt irgendwann raus, ihre Mutter war eine sogenannte Kaltmamsell. Eine Frau, die im Haushalt hilft und Brotzeitplatten macht. Also entweder in der Großküche oder halt auch in einem gut situierten Haushalt für die Brotzeiten zuständig ist. Und die ihrer Tochter eingebläut hat, also verbal eingebläut, dass sie sich im Leben anstrengen muss, wenn sie nicht immer für andere Leute Schnittchen machen will. Und Alice hat einen ganz scharfen Blick für Statussymbole und ist immer ganz darauf bedacht, sich von den anderen abzugrenzen. Wo man dann merkt, aber vielleicht ist es ja einfach die Scham über die eigene Herkunft oder der Wunsch, sozusagen was Besseres zu sein. Und das Traurige ist, Anna-Katharina Hahn zeigt auch ganz, ganz toll eben an der Figur von Alice, dass diese eigene Scham dann auch die Fähigkeit für Mitgefühl einschränken kann, weil sie zum Beispiel zu der Cora, die auch aus prekären Verhältnissen kommt, aber die halt sich nicht die Mühe gibt, geschliffen daherzureden, zu der hat sie so eine ganz starke abwertende Haltung. Also die würde sie am liebsten aus diesem Chor auch draußen haben, weil die halt ihre scheinbar heile Welt irritiert.
Wie lautet jetzt insgesamt dein Fazit dieses Romans? Ich nehme deinen Worten durchaus, dass du angetan bist.
Ja, ich bin deshalb so angetan, weil... Es ist dieses Beobachten. Also ich habe festgestellt, ich habe in diesem Buch gelesen und danach in meine Umgebung mit anderen Augen geguckt. Ich habe die ältere Dame in der Trambahn neben mir gesehen und habe mir gedacht, die könnte auch eine Romanfigur sein. Also scheinbar normale Menschen haben das Zeug zu potenziellen Romanheldinnen. Und das ist wirklich ganz, ganz bezaubernd geschrieben.
Das sagt Laura Freisberg über Anna-Katharina Hahns Roman »Der Chor«. Der ist erschienen bei Surkamp für 25 Euro. Laura, vielen Dank.
Gerne.
Und das hier ist auf Bayern 2 die Britin Laura Marling mit ihrem Titel Strange Girl.
Get all your records out and throw them all away. No one say. Working hard and getting on, still not getting paid. Stay low, keep brave. Woke up in a country who refused to hold your hand. Kept falling for narcissists to insist you call the man. You work late for a job you hate, but you never fit the plan. Stay low, keep brave. I love you, man.
Strange Girl. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Friedrich Schillers Jungfrau von Orleans. Gewusst hat's, neben vielen anderen, Barbara Hübner-Bothe aus Nittendorf. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Und heute nun suchen wir nach einem Autor, der durch einen Spaziergang weltberühmt wurde. Erraten Sie, wer hier in die Droschke steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo geht's denn hin?
Nach Paris. Und dann zurück nach Sachsen.
Da haben sie aber noch einen weiten Weg vor sich.
Ja. Wer Kraft und Mut und Licht mehren will, geh hinaus in die Elemente.
Oh, auf der Straße nach Monte Fiascone ist gerade wieder einer überfallen worden.
Ach, Gerüchte. Furcht und Faulheit bringen den Mensch um alles Vernünftige.
Ach, jetzt springen's schon auf. Bei mir auf dem Kutschbock ist trocken.
Also gut, dann will ich, alter Tornisterträger, eine Ausnahme machen.
Sie ist ein Rucksacktourist aus Überzeugung, oder?
Ja. Wer geht, sieht anthropologisch und kosmisch mehr. So wie man im Wagen sitzt, hat man sich von der ursprünglichen Humanität entfernt.
Was? Was meinen Sie denn damit?
Ja, sich tragen oder fahren zu lassen, zeugt von Ohnmacht.
Oder von Macht. Wer sich tragen lässt, zum Beispiel in einer Sänfte, gehört bestimmt nicht zu den Armen.
Wenn ein Deutscher zu sogenannter Würde oder auch nur zu Geld kommt, bläht er sich dick, blickt breit, setzt sich aufs große Pferd und peitscht die Gehenden.
Das hört sich ein bisschen revolutionär an.
Ja, die Vernunft ist immer republikanisch. Aber die Menschen scheinen zum Despotismus geboren zu sein.
Wie in Frankreich, seit Napoleon am Ruder ist.
Bonaparte tut nichts mehr für die Republik, sondern alles für sich selbst.
Naja, noch sind sie ja in Bella Italia.
Ich mache einen Spaziergang. Auf einer Länge von 6000 Kilometern.
Jesus, das ist ja rekordverdächtig.
Bis nach Sizilien bin ich gelangt.
So weit nach Süden und alles zu Fuß.
Zum Lobe meines Schuhmachers in Leipzig muss ich sagen, dass ich in den nämlichen Stiefeln ausgegangen und bis hierher gekommen bin, ohne neue ansetzen zu lassen.
Da versteht einer sein Handwerk. Hm. Schau uns, da vorne kommt eine Taverne.
Wo man singet, lass dich ruhig nieder. Bösewichter haben keine Lieder.
Dann halten wir gleich einmal an. Und schon den Vino Bianco aus der Gegend probiert.
An dem sich ein Bischof in die ewige Seligkeit hinübertrank?
Sie müssen es ja nicht übertreiben.
Zwei Flaschen habe ich verkostet und konnte danach sagen, der Est ist für mich der erste Wein der Erde.
Also ich könnte nach zwei Flaschen gar nichts mehr sagen.
Eigentlich trinke ich gar nicht, auch keinen Kaffee und keinen Likör.
Na sicher.
Der Erde köstlicher Gewinn ist frohes Herz und reiner Sinn.
Und ab und zu ein Gin.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war es von Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.